24 Birds of People.
And now in season 12.
Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Birds of People. Und diese Season 12 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 12 ist Patrick Kesselhut, Direktor Public Distribution Germany und auch Österreich bei Société Générale. Hier geht es vor allem um Zertifikate. Lieber Patrick, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Wir sind ein bisschen zu spät, weil die Société Générale war ja Partner der Season 11, wofür ich nochmal Danke sage. Da haben wir euren tollen Börsenspielsieger, den Paul Schober, einer der bestgehörten Folgen aller Zeiten, zu Gast gehabt. Und den Pauli, den lassen wir lieb grüßen. Ja, Patrick, Karriere, Werdegang. Ich kenne dich als Zertifikate-Experten und ich weiß nach meiner Vorbereitung LinkedIn wieder mal, dass du bei Onvista begonnen hast im Jahr 2007. Aber wie ist eigentlich vorher dein Interesse für Wertpapiere und unseren Markt überhaupt geweckt worden?
Ja, das kam schon recht früh eigentlich zu Gymnasienzeiten, als man auch so das erste, ja, Feriengeld sich mal erarbeitet hat und dann auch wirklich mit Freunden überlegt hat, was kann man damit machen. Natürlich klar einen Teil ausgeben, aber Fonds waren da gerade eben ein Thema und so kam man an das, ja, an Finanzthemen erstmal überhaupt ran und hat sich dann damit beschäftigt. Und das Interesse ging dann über die Jahre langsam weiter, muss ich sagen. Hab dann irgendwann Ende der 90er meinen ersten Optionsschein gekauft. Da war ich in Ausbildung. Das weiß ich noch relativ gut, war neue Marktzeit. Mhm. Und so hat sich das eben ein Stück weit aufgebaut.
Klingt spannend. Und der Umstieg quasi von dieser neuen Marktzeit, von einer Technologie-Rallye hin zu Brick and Mortar, dass der DAX wieder spannend war und so, wie hast du den erlebt?
Ja, die Phase, die war natürlich recht volatil, kann man tatsächlich sagen. Also wir sind ja dann erstmal doch wirklich stark zurückgekommen in den Märkten und man hat immer so dieses alte Hoch von 8.150 im Blick gehabt und hat sich gefragt, eigentlich damals wirklich, kann man das jemals nochmal erreichen? Und natürlich, wenn wir heute zurückblicken, wissen wir die Antwort. Aber das war damals eben einfach so diese ganz hohe Marke und wir haben ja dann auch lange gebraucht, um da wieder ranzulaufen. Mhm. Dann kam natürlich auch noch Lehman und einige weitere Ereignisse. Also wirklich seit dieser Zeit hat sich doch sehr, sehr viel getan. Eine sehr spannende Phase insgesamt.
Der Nicke hat es heuer geschafft, glaube ich, nach 3 oder 4 Jahrzehnten. Und wir haben uns in Wien immer vom Chartbild her ATX mit dem Nicke vergleichen dürfen. In einer super Phase. Wien wartet jetzt noch auf die neuen Rekorde. Und da wir einen Kursindex haben und keinen Performance-Index, wird das noch ein wenig dauern. Du hast es erwähnt, Lehman. Ein Jahr vor Lehman hast du bei Onvista begonnen. Man kennt es als Riesenportal, ist dann auch an die Börse gegangen. Was hast du bei Onvista getan?
Ja, ich habe dort als Key Account Manager die Emittenten, also die Zertifikate und Optionsscheinemittenten betreut. Mhm. War sozusagen eben auf der Medienseite dann aktiv und habe die ganzen Kampagnen auf dem Portal entsprechend geplant und platziert. Natürlich auch die Budgetgespräche mitgeführt und habe natürlich hier den ganzen Markt oder den ganzen Bandbreite an Emittenten auch kennengelernt mit dem Angebot, die Menschen, das ganze Umfeld einfach sehr, sehr tiefgreifend kennengelernt. Ja.
Das heißt, du hast mit diesen Menschen gesprochen, die du jetzt selber vom Jobbild her bist eigentlich. Ne?
Richtig, genau.
Du bist jetzt quasi ein Emittent, ein Vertreter eines großen Emittenten. Dazu kommen wir noch. Und Vista kann ich mich auch erinnern, nicht nur ein Riesenportal mit der ersten Adresse für Zertifikate und Strukturierte, auch für österreichische Emittenten damals, aber auch ein Börsegang war dabei. Als du bei Onvista warst, wart ihr da schon an der Börse?
Da war Onvista schon an der Börse, ja.
Genau. Und es gab ja dann eine Übernahme und da warst du, glaube ich, auch dort, oder?
Ja, ich habe die Zeit dort miterlebt. Das heißt, man hat irgendwann gemerkt, das war so 2, 3 Tage zu diesem Zeitpunkt, dass es sehr unruhig wurde, hektisch, Dinge einfach nicht mehr so waren, ganz normal am geschäftlichen Tag wie sonst. Irgendwas war anders, man hat es gespürt, wusste aber nicht natürlich genau den Hintergrund. und kam dann am nächsten Morgen in die Firma, ganz normal zur Arbeit und wurde dann eben erstmal in den Meetingraum gerufen, alle Mitarbeiter, und dann wurde eben sozusagen veröffentlicht, dass ja die Firma verkauft wurde und auch an wen. Von daher war das wirklich eine spannende Phase, das mal live mitzuerleben und nicht nur irgendwo zu lesen, sondern wirklich mal dabei zu sein, hautnah. Und das war aber dann auch schon kurz eigentlich vor dem Wechsel dann nach Frankfurt in die Zertifikateindustrie.
Also du bist dann quasi zu einem Emittenten gegangen, und wir sprechen von einer Zeit 2008, als dein Wechsel war. Du hast vorher Lehman erwähnt in einem Satz. Und meine Frage, wenn einer 2008 wechselt, vorher oder nachher?
Das war vorher. Es war auch ziemlich genau ein halbes Jahr vor Lehman, denn ich kann mich sehr gut
erinnern. Ich kenne nämlich Leute, die haben genau zu Lehman gewechselt und sind dann gestanden. Was mache ich da? Was machen wir überhaupt? Wie lange leben wir noch? Ne?
Ja. Damals war wirklich die Frage, gibt es den Arbeitgeber noch nach dem Mittagessen? Das war wirklich der Hochpunkt der Krise, muss man tatsächlich sagen. Es war auch die Zeit, wo bei mir die Probezeit zu Ende ging, 6 Monate. Das fiel genau die letzten Wochen dann wirklich zum Hochpunkt der Lehman-Krise. Also war schon besonders. Man hat es überstanden irgendwie, und man muss aber wirklich sagen, im Nachhinein auch nochmal zurückgeblickt, dass das Zertifikat- und Optionsscheingeschäft für die selbstentscheidenden Anleger, also die wirklich selber ihre Finanzen verwalten, haben sich eigentlich nicht von diesem Lehman-Schock anstecken lassen, sondern waren wirklich treue Kunden, muss man sagen, die eben wissen, was sie tun, und haben sich von dieser ganzen Hektik und von diesem ganzen Wirrwarr drumherum nicht wirklich mitreißen lassen. Und es war eigentlich wirklich ein stabiles Geschäft auf einem natürlich geringeren Niveau. Das ist klar, die Volumen sind erstmal zurückgekommen in der Zeit danach. Aber insgesamt hat man das, glaube ich, noch relativ gut durchschiffen können, diese Zeit.
Und dein Wechsel gibt mir auch die Chance, ein bisschen deutsche Bankengeschichte hier in den Podcast reinzubringen, weil wenn man jetzt auf LinkedIn nachsieht, sieht man, dass du von OnVista zur Commerzbank gegangen bist, weil LinkedIn den Namen einfach dann übernimmt. Das war aber damals die Dresdner.
Genau.
Genau. Die Dresdner und die Deutsche, die waren ja jahrelang die großen Institute, Commerzbank auch dabei. Wie ist es dann zur Commerzbank geworden?
Na gut, es gab dann irgendwann die Gespräche. Kann mich noch daran erinnern, dass man lange nichts gehört hatte von der Commerzbank während der Krise. Und man sich auch schon gewundert hat, warum haben Deutsche Bank Probleme, Dresdner Bank, aber mit der Commerzbank, da war es totenstill. Irgendwann kamen dann natürlich auch da die Probleme zutage. Und das war dann die Zeit, wo dann auch die Übernahme, muss man sagen, von der Dresdner Bank durch die Commerzbank dann bekannt gegeben wurde, hinter den Türen natürlich entsprechend dann auch vorbereitet wurde. Das stand dann auch nochmal, wenn ich mich richtig erinnere, kurzzeitig auf der Kippe, weil es eben der Hochpunkt der Krise war. Aber das hat man auch irgendwie gelöst, sodass dann die beiden Häuser sozusagen in einem aufgegangen sind. Und damit war dann mein Job erstmal bei einem neuen Arbeitgeber so gesehen, aber in genau gleicher Funktion, auch mit einem ähnlichen Team, weil natürlich auch die anderen Teammitglieder von der Dresdner Bank aus dem Zertifikatebereich damals mit übergegangen sind auf die Commerzbank, und wir dann eben da in veränderter Form in einem größeren Team natürlich dann weitergemacht haben. So.
Jetzt habe ich deine Spezialisierung bei OnVista gefragt und du hast sie beantwortet. Innerhalb der Zertifikateindustrie gibt es ja auch verschiedene Bereiche, die man machen kann. Was hast du da bei der Dresdner begonnen und dann bei der Commerzbank weitergemacht?
Ja, man kann so sagen, es gibt so 2, 3 große Bereiche. Das eine ist der Medienbereich, also nicht nur Kommunikation nach außen, sondern auch wirklich dann die Betreuung von Kooperationen, also alles, was sozusagen nach draußen irgendwie wirkt und jetzt nicht bezahlte Werbung ist im klassischen Sinne, das ist das eine. Das zweite ist auch noch IT, sprich Webseiten, und Vista als großes Finanzportal bietet sich natürlich an, dass man sich dann auch mit Webseiten, wenn man sich damit auskennt, natürlich das irgendwie weiter verfolgt. Und die Webseite ist ja für Emittenten insofern auch sehr, sehr wichtig, weil sie eigentlich das einzige Aushängeschild nach draußen ist, wo ein direkter Kundenkontakt da ist, weil wir unsere Kunden am Ende ja nicht wirklich kennen, sondern wir handeln eigentlich mit den Brokern, und der Broker hat die Beziehung zum Endkunden. Und wenn jemand zu Hause sitzt und einen Optionsschein kauft oder verkauft, wissen wir nicht, dass er es ist, sondern wir sehen nur, seinen Broker fragt an. Und diese letzte eigentlich wirkliche Schnittstelle ist eben dann die Webseite. Und von daher kommt dieser einer besonderen Bedeutung zu. Das heißt, ich habe mich dann hier um den Aufbau und die Weiterentwicklung der Webseiten commerzbankseitig gekümmert. Das heißt, wir haben es mit einem eigenen Team umgesetzt und jetzt auch bei der Société Générale in gleicher Form.
Und Société Générale haben wir schon öfters erwähnt. April 2020 war es soweit, schon wieder so ein Milestone-Datum irgendwie. Wir alle erinnern uns an den März 2020 mit der Pandemie natürlich. Da sind wir auch wieder alle vom Schiedsrichterstuhl gefallen. Eine andere Geschichte natürlich als Lehman, weil es die ganze Welt und auch unsere privaten Leben viel stärker sofort betroffen hat. Aber wie hast du diese Phase der Umstellung damals während einer völlig neuen Situation für unser aller erlebt gehabt?
Also die Vorbereitung ging ja schon 2 Jahre zuvor los, muss man sagen. Also da war wirklich ein Berg an Arbeit abzuleisten, dann auf den Stichtag sozusagen des Übergangs vom Zertifikategeschäft Commerzbank auf Société Générale. Das ist dann genau in die Zeit gefallen, wo erstmalig auch ganz, ganz viele ins Homeoffice geschickt wurden. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass der Tag, an dem wirklich der Hebel umgelegt wurde, da saßen wir alle im Homeoffice, auch die Händler. Das war wirklich sehr erstaunlich, ein sehr, sehr ganz besonderer Moment, weil es sowas natürlich vorher noch nie gab. Das hat man noch nie erlebt, überhaupt aus dem Homeoffice zu arbeiten und dann an einem solch wichtigen Tag. Aber es hat alles super geklappt. Also muss man wirklich sagen, technisch einwandfrei. Da ist nicht ein Trade irgendwie runtergefallen. Das ist alles durchgelaufen, ist so umgesetzt worden, letztlich geliefert, wie gewünscht und geplant. Von daher großer Erfolg, Haken hinter. Und das Schöne ist in der Rückschau, dass wir die Marktanteile in Summe nicht nur behalten konnten, sondern sogar steigern konnten. Weil natürlich Société Générale ist jetzt nicht jedem ein Begriff gewesen in ganz Deutschland. Also ich speziell komme aus Süddeutschland, grenznah zu Frankreich, da kennt man die Bank. Aber wenn man es ein bisschen weiter weggeht, ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand Société Générale kennt. Von daher ist man natürlich doch von einem großen deutschen bekannten Markennamen auf einen eher unbekannten gewechselt. Und trotzdem war es eben möglich, hier den Erfolg zu halten und noch weiter auszubauen.
Jetzt muss ich wieder deutsche Bankengeschichte einbringen, ohne despektierlich zu sein. Also dein Wechsel 2020 war eingebettet in eine viel größere Geschichte, weil das ganze Geschäft gewechselt hat.
Genau, also da ist wirklich die Entscheidung getroffen worden, das Zertifikat- und Optionsscheingeschäft verlässt die Commerzbank, wird dort sozusagen rausgenommen und zum bestehenden Geschäft der Société Générale oben drauf gepackt, denn die war ja vorher auch erfolgreich am Derivatemarkt, schon lange, lange tätig mit etwas veränderter Produktpalette. Aber dann kam sozusagen eben, ja, der Commerzbank-Teil oben mit drauf. Und das war dann nochmal eine Phase danach. Da hat ja Corona erst angefangen. Das heißt, in den darauffolgenden 1-2 Jahren musste sich natürlich auch erstmal alles neu finden und das natürlich dann immer in veränderter Form, weil wieder Homeoffice und natürlich auch die Büros waren abgetrennt. Man konnte einfach nicht mehr auf die andere Seite vom Büro teilweise gehen, mit den Kollegen sprechen, obwohl die vor Ort waren. Also schon wirklich eine sehr durchwirbelte Zeit, sage ich mal, die aber natürlich dann irgendwann auch zu Ende geht. Ja.
Gut, Patrick, ich habe dich anmoderiert als Director Public Distribution Germany und auch Österreich. Public, da steckt sehr viel B2C-Geschäft dahinter. Erklär uns doch kurz, was ist dein tägliches Aufgabenfeld?
Es geht am Ende darum, den Kunden, den wir nicht selber kennen, trotzdem zu erreichen. Also der Kunde handelt ja über seinen Broker dann ein Zertifikat oder Optionsschein, im besten Fall Société Générale. Da wir den Kunden aber nicht direkt kennen, wollen wir ihn aber natürlich trotzdem erreichen. Und das geht natürlich sehr, sehr gut über Medienpräsenz. Das heißt, ein großes Thema ist einfach hier Medienlandschaft und Präsenz natürlich. Das fängt mit TV-Interviews an, mit Artikeln in Magazinen, Presse, also alles, was der selbstentscheidende Privatkunde liest, um sich eine Meinung natürlich zu bilden, aber auch um dann wirklich die Kaufentscheidung am Ende zu treffen. Und ein zweiter großer Bereich ist IT und Webseiten. Das kommt einfach aufgrund meiner Historie, meines Werdeganges.
Das heißt, die Kooperation mit Brokern ist auch bei dir angesiedelt?
Die liegt nicht direkt bei mir.
Aber es ist doch ganz knapp dran, oder? Weil viele Websites, ich denke da an die frühere OnVista natürlich, ich denke da an Stocks.re, ja sehr stark auch mit Brokern kooperieren mittlerweile. Ne?
Das verzahnt sich immer mehr, das muss man sagen. Allerdings ist es dann auch so, dass das recht arbeitsintensive Betätigungsfelder sind und man kann natürlich nicht alles machen. Von daher gibt es einen Kollegen, der dann tatsächlich ausschließlich die Broker betreut.
Okay, dann nehme ich an, Finanzmessen, wir treffen uns jetzt hier Mitte April, die Invest in Stuttgart steht an, ist sicher auch ein Thema für euch, oder?
Genau, da sind wir groß vertreten, wie auch schon die ganzen Jahre davor und haben auch ein sehr umfangreiches Vortragsprogramm mit dem Research-Team auch der Commerzbank und auch vielen anderen Finanzexperten noch dabei, Freitag und Samstag, da kann natürlich jeder gerne auch vorbeikommen, wir freuen uns.
Wenn du jetzt den Emittenten, die Emittentin Société Générale kurz vorstellst, wo siehst du die Stärken im Angebot an strukturierten Wertpapieren aus eurem Portfolio?
Also wir sind ein Vollanbieter, das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Produktpalette und wollen nach Möglichkeit immer ein Produkt anbieten für alle Investmentmeinungen, die es gibt. Also der selbstentscheidende Privatanleger ist ja so, dass er sich selbst eine Meinung bilden muss. Wir beraten ja niemanden tatsächlich, wir stellen die Produkte her, aber die Meinung hat am Ende der Kunde und er soll unabhängig davon, was er eben denkt, über den Basiswert ein Produkt bei uns finden können. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Palette an Basiswerten, aber auch an Produktfamilien, sprich unterschiedliche Auszahlungsprofile. Das nicht nur im Hebelproduktebereich, sondern auch im Anlageproduktbereich. Und ein ganz besonderes Augenmerk liegt auch noch bei uns auf dem Thema Service. Wir sind also sehr, sehr dankbar, wenn Kunden mit uns sprechen. Man kann uns anrufen, direkt mit den Experten im Händlersaal sprechen, aber auch chatten beispielsweise. Haben ein ganz große Palette an Dienstleistungen, die wir anbieten, von kostenfreien Newslettern, auch Podcasts, die dann vor DAX-Eröffnung, vor US-Eröffnung kommen, also zweimal am Tag, ein sehr, sehr hochwertiges Kundenmagazin, ganz viele Webinare und alles, was man drumherum eigentlich braucht, um sich zu informieren.
Und wenn du jetzt für Deutschland und Österreich zuständig bist, merkt ihr Unterschiede oder gibt es kaum Unterschiede im Anlegerinnen- und Anlegerverhalten?
Er denkt nach, gell?
Das ist eine schwierige Frage, da denken alle nach.
Ist nicht so einfach. Ja. Man kann es vielleicht auch daran ableiten, wir sprechen ja viel dann mit den Anlegern, auch beispielsweise an Börsentagen, so auch jüngst hier in Wien. Und man merkt schon, dass vielleicht ein bisschen spezielleres Interesse noch im Anlagebereich auch in Österreich da ist.
Also zeigen auch die Statistiken, ja.
Ja, also wirklich Produkte, die einen hohen Risikopuffer haben und eine gute Rendite noch drauf. Das muss nicht die höchste Rendite sein, aber ein ausgewogenes Verhältnis, würde ich mal sagen. Da sind die Österreicher schon, gucken schon ganz genau hin haben ein gutes Verständnis von den Produkten. Also wenn wir wirklich Fragen bekommen, dann merkt man auch, wer vor einem steht. Und da ist schon gute Vorkenntnis da und sind wirklich an der Materie interessiert. Das kann man wirklich vielleicht so als herausragendes Merkmal auch feststellen, ja.
Jetzt haben wir die Rückkehr der Zinsen durchaus Produktkategorien wieder ermöglicht, die unmöglich waren, zum Beispiel 100% Kapitalgarantie auf irgendetwas zu geben und du nickst wieder. Wo siehst du die Trends, die sich in den letzten 12 Monaten so ergeben haben, von den Produktkategorien einerseits als auch von den Underlyings andererseits? Was kaufen die Leute bei euch besonders gerne?
Fangen wir vielleicht mal mit den Produktkategorien an. Also Kapitalschutz ist ein Thema. Wir haben so ein bisschen in den letzten 12 Monaten einen Wechsel gehabt von einem Jahr noch circa viele Reverse-Strukturen. Also das sind letztlich Produkte, in denen man in Seitwärtsphasen und wenn der Markt fällt, eine ansehnliche Rendite erzielen kann. Also wenn das Potenzial nach oben begrenzt ist. Das hatte sich dann gewandelt im Zuge der Rallye, die ja im November gestartet ist, also jetzt seit 5 Monaten läuft, aber natürlich nicht direkt. Erst so nach und nach hat man gesehen, dass der Anteil an klassischen Anlageprodukten, auch ungekappten, wieder deutlich zugenommen hatte. Und wir sehen jetzt seit circa 4 Wochen, dass die Nachfrage nach Reverse wieder steigt. Also man sieht doch eine gewisse Skepsis oder zumindest ein gewisses, vielleicht gesundes Misstrauen bei den Anlegern, dass man vielleicht so interpretieren kann, dass man sagt, okay, ist jetzt noch so viel möglich nach so einer starken Rallye? Vielleicht eher nicht. Jetzt sehen wir auch wieder schwächere Kurse. Also gebe ich das Potenzial nach oben mal auf und sichere mir eine schöne Seitwärtsrendite. Das nimmt tatsächlich wieder zu. Das sehen wir an den Statistiken. Und bei den Basiswerten sehen wir auch ein ganz verrücktes Bild. Das habe ich so tatsächlich in meiner Karriere bisher auch noch nicht gesehen.
Ich hätte jetzt erwartet, ganz klar DAX zum Beispiel.
Ja, DAX ist tatsächlich top. Also ja, noch keine Monatsstatistik gesehen, wo der DAX nicht auf Platz 1 war. Das muss man einfach sagen. Das ist der meistgehandelste Basiswert bei uns. Auch bei den anderen Emittenten, soweit ich informiert bin. Aber was danach passiert, ist recht spannend. Da war eigentlich immer in den letzten Jahren ein US-Index, Dow Jones, Nasdaq, vor allem Nasdaq jetzt in den letzten Monaten auf Platz 2. Dann kamen in der Regel Öl, Gold, Silber, Euro, Dollar, ein paar Einzelwerte. Jetzt hat sich das Bild eben geändert. Also im Zuge der Goldrallye, muss man sagen, hat es Gold auf 2 geschafft.
Schön.
Das ist neu.
Ja, das ist schön.
Das ist wirklich.
Und was kaufen die Leute für Goldprodukte? Ungefähr so?
Das sind dann Hebelprodukte, muss man wirklich sagen. Also da geht es weniger um Anlagethemen.
Auf der Long-Seite
nehme ich an. Long-Hebel, Faktor-Optionsscheine.
Okay, the trend is your friend einfach, ja.
Richtig, normale Turbo-Optionsscheine. Klassische Optionsscheine weniger bei Gold. Also da fokussiert sich das Interesse schon eher auf die klassischen Turbos und auf die Faktoren. Und was noch spannend ist eben, wir haben gesagt Gold Platz 2, was kommt danach? Wir haben dann Nvidia. Das ist, glaube ich, wenig überraschend. Wir haben eine deutsche Aktie mit Rheinmetall auf Platz 5. Das auch hatten wir so.
Wenig überraschend.
Ja, aber auf Platz 5 hat es noch kein deutscher Einzelwert geschafft, muss man auch sagen.
Zertifikat gebraucht und halten sollen. Bist du wahnsinnig. Aber im Nachhinein eh klar. Ja.
Das ist so, ja. Und dann sehen wir viele, viele Einzelwerte, auch US-Tech vor allem, die bekannten Magnificent Seven. Also man sieht einen stärkeren Fokus auf Einzelwerten und jetzt kommt sozusagen die nächste Überraschung. Öl und Euro-Dollar sind auf Platz 15 und 16 abgerutscht. Also das Interesse an Einzelwerten ist wirklich überragend zurzeit. Index wird, würde ich sagen, unwichtiger, aber findet momentan einfach weniger Berücksichtigung. Das kann sich natürlich auch und wird sich auch irgendwann wieder ändern, aber momentan liegt einfach der Fokus auf Einzelwerten, hauptsächlich eben Tech, Gold und wir sehen so ein gewisses Grundinteresse auch immer an Banken, also Deutsche Bank, Commerzbank Aktien sind eigentlich zuverlässig so bei den Top 10 immer in den letzten 12 Monaten auch dabei.
Und auch gut gelaufen.
Gut gelaufen, ja. Automobilhersteller, BASF tatsächlich auch, ja. Das sind so Werte, die kommen dann aber weiter unten in der Statistik.
Du hast die Magnificent Seven angesprochen, hast Nvidia nochmal angesprochen, Tesla glaube ich auch kurz erwähnt. Wie leicht ist es da oder wie schwierig ist es da für einen Emittenten, die Short-Seite für einen Anleger anzubieten?
Schwer das geht bei diesen großen Werten eigentlich schon, muss man sagen. Es wird eher dann schwierig, wenn der Wert kleiner ist und das Interesse sehr, sehr groß und die Leihe von der Aktie schwer wird.
Das ist das Thema, ne?
Das ist halt dann das große Thema. Das haben wir da jetzt aber nicht oder noch nicht, muss man sagen. Gucken, wie weit natürlich der Trend noch läuft, aber momentan ist das nicht in der Sicht.
Ich habe ja auch so einen Traum, dass ich irgendwann jemanden wie dich vis-à-vis sitzen habe, egal jetzt von welchen Emittenten, und sie sagen, du wirst überrascht sein, ATX ist unser beliebtestes Underlying. Da müssen wir noch viel tun als Österreicher, das liegt nicht an euch natürlich, aber wir brauchen die Liquidität auch im Markt drinnen, um es euch einfacher zu machen, Produkte zu begeben. Einschaltung, Ende. Ich habe das Q2 zum Zertifikatequartal in meiner Publikationstätigkeit ausgerufen, auch deswegen, weil der Zertifikatewort Austria heuer wieder auf den alten Termin im Q2 zurückkehren wird. Société Générale hat in den vergangenen Jahren immer Präsenz gezeigt. Seid ihr auch heuer wieder dabei?
Natürlich sind wir da mit dabei. Österreich ist ein wichtiger Markt für uns.
Die Bewertungsunterlagen in der Jury. Gell? Ja. Dann möchte ich dann noch euer Magazin, das heißt Ideas Magazine, das kann ich als Privatanleger gratis als PDF abonnieren. Ein paar Worte dazu, du bist immer wieder als Autor präsent, in welchem Zyklus erscheint das und was erwartet mich da als Leserin und Leser?
Genau, das erscheint monatlich, das Magazin. Ja. Man kann es nicht nur als PDF abonnieren, man kann es sich auch in der Printversion kostenfrei nach Hause schicken lassen tatsächlich, machen sehr, sehr viele. Ist ein sehr, sehr hochwertiges Magazin, was wir schon lange, lange Zeit haben. Seit über 20 Jahren. Wir zeigen eine Kontinuität und letztlich setzt sich, glaube ich, auch Qualität durch, ohne da jetzt zu sehr auf die eigenen Schultern zu klopfen, aber es ist nach wie vor sehr, sehr hochwertiger Inhalt eben drinne vom Research-Team der Commerzbank angefangen. Über Wissensbanken, die wir aufgebaut haben, also Artikel einfach, wie funktioniert irgendwas, Fachbegriffe erklärt, also wirklich alles, was man eigentlich wissen sollte, um sich dann selbstständig auch im Bereich der Finanzanlagen und speziell Zertifikatoptionsscheine zu bewegen. Wir haben immer Interviews drin, auch mit interessanten Persönlichkeiten aus der Branche, auch aus ganz anderen Branchen, beispielsweise KI, natürlich ein großes Thema gewesen, wo auch mal ein Professor zum Beispiel dann zu Wort kommt. Also wirklich aktuelle Themen, die da in dem Interview, in dem Heft bearbeitet werden.
Interview, früher gab es ja auch TV dazu, das macht jetzt nicht mehr. Mhm. Ideas ist Name ist Programm, nehme ich an, oder? Man stellt Ideen einfach vor mit allen Risikohinweisen und neue Strömungen, neue Trends und eine Produktvielfalt, wo der Anleger und die Anlegerin sich dann selbst eine Meinung bilden können, ob sie eher in die Seitwärtsrichtung gehen, in die bullische Richtung und so weiter.
Genau, wir dürfen natürlich keine Empfehlung geben, aber wir liefern sozusagen das Handwerkszeug mit, um sich da eine Meinung zu bilden. Ja.
Ja. MTV habe ich dich, glaube ich, auch schon mal gesehen.
Mhm, genau.
Ist das ein regelmäßiges Ding, den Patrick bei MTV zu sehen? Ich kann nicht immer Fernsehen nebenbei, weil der Sportfernseher ja auch wichtig ist. Ja.
Verstehe ich sehr gut. Ja. Also die Société Générale ist da fast wöchentlich eigentlich vertreten. Ich bin es nicht immer direkt. Manchmal ist natürlich auch eine Kollegin oder ein Kollege dann auch da. Also wir wechseln uns da so ein bisschen durch im Team. Aber wir machen auch das mit einer sehr, sehr großen Regelmäßigkeit schon sehr, sehr lange. und sind auch ab und zu bei dem NTV Talk dann mit dabei. Das ist ein Format, wo wir dann nur alle paar Wochen dabei sind. Das ist dann mit einem Experten, der eben was zum Markt sagen kann auch. Das heißt, ja, hier ist es einfach ein Dreiergespräch. Einer sagt was zum Markt und der andere zu den Produkten, die sich dann darauf eben anbieten. Und so ist es ja ein bunter Mix an Sendungen, die wir da begleiten.
Ich komme zu meiner vorletzten Frage. Was taugt dir an deinem Job?
Dass ich ihn mag. Also ich mag
das ist mal gut, wichtig, ne?
Ja, genau. Die Produkte, die Menschen, die Kunden. Also es macht mir Spaß, immer noch nach so vielen Jahren zu arbeiten. Interessant ist auch, dass tatsächlich kein Tag gleich ist. Und man denkt oft, ja, jetzt hat man auch an der Börse schon viel erlebt. Man wird dann immer eines Besseren belehrt. Also Wirtschaft und Börse ist einfach spannend und wird am Ende nie langweilig.
Komme ich zu meiner Schlussfrage. Karriere, Werdegang, Podcast ist es. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Ich sage großen Dank da für deine Offenheit auch und für die vielen Insights. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt in diesen Jobbereich, den du machst, einsteigen wollen? Also nicht in den Markt als Investorinnen, Investoren, sondern einen Job suchen. Wie geht man das am besten an?
Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, sich auf ein Praktika zu bewerben, weil Emittenten eigentlich immer Praktika-Stellen anbieten und man lernt hier erstmal wirklich oder man kriegt einen Einblick von dem Geschäft, was es ist, wie es funktioniert, natürlich wie die Kollegen sind, liegt einem das, sagt einem das zu. Gleichzeitig kann natürlich auch der vielleicht potenzielle Arbeitgeber sich einen Eindruck verschaffen und so ist es dann doch schon mehr als einmal passiert, dass dann auch wirklich Praktikanten in Festzeitstellen übernommen werden, eben weil man sich schon kennengelernt hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil in der Branche, weil die Branche insgesamt doch, ich sag mal, überschaubar eher klein ist. Man denkt immer, es ist riesig, aber am Ende ist die Finanzbranche und auch die Zertifikatebranche relativ überschaubar. Und wer da einmal sich bewiesen hat in einem Praktikum mit einer guten Leistung, der hat nicht nur ein entsprechendes Ansehen in dem Haus selber, sondern weil man sich eben auch kennt unter den Emittenten, natürlich auch entsprechende Referenzen dann bei anderen. Also das ist ein sehr, sehr guter Einstieg einfach, hier mit einem Praktika zum Beispiel einfach zu beginnen oder wenn man das Studium beendet hat, sich auch zu bewerben. Klar, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, je nachdem, wie man es noch sagen wir, zeitlich schafft, wo man im Studium oder im Zyklus seines Studiums steht.
Und einige Emittenten berichten darüber, dass ehemalige Kunden jetzt Mitarbeiter sind. Wie wichtig ist es, dass man selber gespürt hat, dass man Real Money Investor ist, um den Job gut zu machen?
Viele Studenten trauen sich das tatsächlich weniger mit echtem Geld dann auch die Produkte zu kaufen, haben wir festgestellt. Einfach weil natürlich Geld eher mal knapp ist als Student, das ist klar. Ich sehe es persönlich trotzdem als Riesenvorteil, wenn man einfach mal ein Konto irgendwo aufmacht und ein paar Stücke sich ins Depot legt. Das muss ja nicht immer eine riesige Summe sein. Man kann Zertifikate ab einem Stück quasi kaufen. Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich nur aus der Theorie weiß, wie ein Produkt funktioniert, wie man überhaupt eine Order aufgibt oder ob ich es tatsächlich erlebt habe, wie sich das anfühlt, mal ein Produkt im Depot zu sehen, was dann auch mit den Echtzeitkursen mitgeht, wie sich das verändert. Das ist eigentlich natürlich eine Erfahrung, die ich mit einem überschaubaren Eurobetrag machen kann, vielleicht auch als Student. Und wer die Möglichkeit hat, das irgendwie zu tun, denke ich, der sollte es auch machen.
Und die Spesen sind so günstig geworden, dass man auch mit geringen Volumina rein kann. Das war vor 30, 40 Jahren undenkbar, weil die Spesen alles gefressen
haben. Da hat sich sehr viel getan, ja.
Und das ist eine gute Sache und ein Schlusswort heute auch. Lieber Patrick, danke, dass du mich auf einen Wien-Besuch eingetaktet hast und zu mir ins Studio gekommen bist. Sehr viele spannende Insights für mich und für euch da draußen. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, vielen Dank für die Einladung, Christian, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Presented by Reguest.